Wir sind in einer ganz kurzen Serie über zwei Sonntage, wo wir nochmal über dieses Herz der Skala sprechen. Darüber, was macht uns aus? Warum machen wir das, was wir machen? Warum sind wir als Gemeinde hier? Was ist der Mehrwert der Skala in Schorndorf? Was ist der Punkt, warum es sich lohnt, in diese Gemeinde Herzblut, Energie und Zeit zu stecken, miteinander zu beten, miteinander unterwegs zu sein? Und wir haben das definiert in diesem Herz der Skala. Und falls ihr es noch nie gesehen habt, dann würde ich euch bitten, dass ihr nachher da am Ausgang mal guckt auf diese vier Werte, die wir miteinander definiert haben. Wir haben gesagt, unser Motto, das kürzeste zusammengefasste Extrakt von dem, weshalb wir da sind, ist, dass Menschen Heimat finden, dass Menschen Liebe finden und dass Menschen Sinn finden bei Gott. Das ist so das, was uns ausmacht, weshalb wir da sind, warum wir unterwegs sind. Und wir haben das in vier Werte miteinander definiert. Die will ich jetzt nicht mal alle miteinander durchgehen. Katrin kann die am Beamer nochmal durchlaufen lassen, wo wir miteinander geklärt haben, wie ist es im Umgang miteinander? Was macht uns aus? Was ist uns wichtig? Wie wollen wir es haben? Was sind die Punkte, wie wir miteinander umgehen, wie wir nach außen auftreten wollen, was uns auch da ausmachen soll? Und innerhalb dieser Leitplanken, was wir miteinander definiert haben und miteinander jetzt auch die letzten Jahre schon ein bisschen durchgegangen sind und immer wieder auch angepasst haben und geschaut haben, wo passt es für uns? Innerhalb dieser Leitplanken sind wir immer wieder unterwegs und fragen Gott, was willst du für 2025 für uns? Was ist dein Auftrag für uns? Was ist das, wo wir das nochmal konkret machen können? Wo nochmal es einen Punkt geben kann, wo wir wissen, damit sind wir unterwegs. Und ich habe letzte Woche darüber gepredigt, dass einer dieser Schwerpunkte, die wir durch prophetische Worte, aber auch im Austausch, im Reflektieren über letztes Jahr miteinander hatten, dass das für uns war, dass wir gesagt haben, wir wollen als Gemeinde ein Tempel seiner Herrlichkeit sein. Das ist so ein Herzschlag, der uns ausmacht. Und wenn ihr die Predigt letzte Woche nicht gehört habt, bitte hört sie nach. Tut's. Bitte lasst euch damit reinnehmen. Guckt, ob ihr da davon ein Teil sein könnt, ob ihr euch damit einbringen könnt und euch eins machen könnt mit uns als Gemeindeleitung und als Mitarbeiterschaft. Und heute wollen wir über diesen zweiten Herzschlag reden. Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe vor kurzem eine Psychologiezeitschrift gelesen, die davon gesprochen hat, dass wir eine Krise der Hoffnung haben. Dass diese multiplen Krisen, die so auf uns einstürzen in den letzten Jahren, dazu geführt haben, dass Menschen immer hoffnungsloser werden. Immer mehr den Kopf in den Sand stecken, dass Hoffnungslosigkeit auch was ist, was Menschen lähmt, was Menschen von einem handelnden Menschen hin zu einem, ja, destruktiven, auch zurückgezogenen Menschen macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie weit das an eure Seele rankommt. Wie weit Dinge, ja, wie so eine Pandemie die letzten Jahre, wie weit das, was mit euch verändert hat und gemacht hat. Ich weiß nicht, wie weit diese Rezession, diese stagnierende Wirtschaft was mit euch macht. Ich erinnere mich zum Beispiel, bei unserem Adventsnachmittag saß ich mit drei Leuten vom Bosch da im Eltern-Kind-Raum, die mir erzählt haben, dass zwei Tage vorher eine Betriebsratssitzung war, wo erklärt wird, dass die ganze Produktion 2026 nach Ungarn war es, glaube ich, gell? Nach Ungarn verschifft wird und sie damit ihre Arbeitsplätze hier wahrscheinlich verlieren werden. So, also Menschen sind schon in Berührung mit dem, was gerade sich wirtschaftlich abzeichnet. Ich kenne Leute, die jetzt mit ihrem Studium fertig sind, die dachten, mit ihrer Ausbildung und ihrem Studium werden sie auf jeden Fall einen Platz finden und merken gerade, wie alle Firmen sich komplett zurückhalten. Also vor ein paar Jahren als Wirtschaftsingenieur hast du es aussuchen können, wo du hin wolltest. Jetzt hört er überall, ja, sie sind in der zweiten Runde, aber ob wir überhaupt eine Stelle schaffen, muss erstmal noch mit dem Betriebsrat. Und Leute kommen in eine schwierigere Situation hinein und merken das auch. Und dann die ganze politische Lage. Ich weiß nicht, wie es euch diese Woche ging, aber man kann ja trefflich drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber was man einfach merkt ist, der Umgangston in unserer politischen Welt, Peter hat es vorher schon angesprochen, hat diese Woche einfach nochmal deutlich angezogen. Ein Kanzlerkandidat, der davon spricht, dass jeden Tag hier Gruppenvergewaltigungen von Asylanten durchgeführt werden in unserem Land. So, da hat ein Tonfall sich verschärft, wo ich gedacht habe, vor einem Jahr hätte ich bloß eine Partei gewusst, die über sowas redet bei uns im Bundestag und so populistische Gedanken reinbringt. diese Brandmauer, die gefallen ist. Auch da, es gibt verschiedene politische Meinungen dazu, aber mein Gefühl ist, was zugenommen hat in unserer Gesellschaft, ist eine Spaltung, ein nicht mehr miteinander reden können, einen auch in Diskussionen einfach ein schärferer Tonfall im Miteinander, im Austausch, im Miteinander über die Positionen reden. Habt ihr mal probiert, dass jemand der Grüne wählt und jemand der AfD wählt, hier gemeinsam miteinander reden und sich austauschen können, ohne dass es emotional wird? Da kommen mittlerweile richtig Emotionen hoch. Und ich merke einfach, in unserem Land, da ist so viel Hetze, da ist so viel auch Aggression, da ist so viel Emotion da. Der Tonfall wird populistischer. Und ich hab wirklich Sorgen davor, dass am Ende Faschismus gewinnt in unserem Land. Und das macht mir Angst. Das raubt mir die Hoffnung, wenn ich mich damit beschäftige. Wenn ich mir die Tagesschau anschaue, ich merke richtig, wie das was mit mir macht und wie es immer wieder diese Krise der Hoffnung auch in mir, in meiner Seele passiert. Und klar, es ist Wahlkampf, aber vielleicht noch so einen kleinen Reminder nebenher. Wir drehen uns gerade ganz viel um Migration. Das ist das große Wahlkampfthema jetzt geworden. Aber hey, eigentlich, wenn wir vor einem Jahr drüber nachgedacht haben, war das große Thema die Klimakrise. Das haben wir jetzt mal komplett verdrängt. Auch das ist so was, was wir merken, dass Krisen, so viele Krisen sind parat und sind nebeneinander da, dass wir Dinge sogar schon von uns wegschieben, weil wir dann denken, wir können nicht damit klarkommen, wenn wir all diese Krisen gleichzeitig in der Luft halten müssen. Wir verdrängen schon Krisen, aber auch das ist nur ein Verdrängungsmechanismus, das holt uns irgendwann wieder ein. Die Klimakrise wird sich nicht lösen, dadurch, dass wir uns gerade bloß so viel um Migration drehen. Und Psychologen reden davon, dass es sowas wie so ein Infinite Pool of Worries gibt. Das heißt übersetzt, es gibt sowas wie eine Möglichkeit, wo du Sorgen dir machen kannst. Und irgendwann fängt dieser Sorgenpool an, überzulaufen. Das heißt, irgendwann fängt es an, dass das Wasser drüber schwappt und dass es in dein Leben rausschwappt. Und wir schaffen es, uns um ein paar Themen Sorgen zu machen, aber wir fangen dann auch an, Themen dann von uns wegzudrängen, Wasser von uns wegzudrängen, weil wir es gar nicht mehr aushalten, mit all diesen Krisen gleichzeitig klarzukommen. Und jetzt ist mal als Pastor ein bisschen versucht zu sagen, ja, das ist die böse Welt da draußen, kommt alle in die Arche, hier ist es schön, hier ist die Liebe, hier ist Gemeinde, hier ist alles gut. Aber hey, wenn wir auch in unsere Gemeinde gucken, wir sehen auch in der Gemeinde, auch da gibt's Trauer, auch da gibt's Leid, auch da gibt's Sorgen, auch da gibt's Krankheit. Da haben auch Menschen zu kämpfen und auch hier geht's Menschen nicht unbedingt immer gut. Wir sind leider nicht immer so die Arche der Glückseligen. Und deshalb muss es doch irgendeinen Weg geben, muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, wie wir mit diesen Krisen der Hoffnung umgehen. Wo ist diese Quelle der Hoffnung? Wo ist dieser Punkt, wo wir wieder neue Hoffnung auch bekommen für unser Leben, für unsere Gesellschaft? Wo schöpfen wir diese Kraft, um mit all diesen Themen umzugehen? Ich glaube, der Punkt ist nicht zu sagen, wir geben auf, wir lassen es bleiben, wir ziehen uns zurück, wir halten uns raus, sondern das sind alles schlechte Bewältigungsstrategien. Zu sagen, hey, das haben manche gemacht während der Pandemie, die haben sich in ihr eigenes Ding zurückgezogen, haben ihre eigene Meinung gebildet, haben ihre Tür zugemacht, haben sich in ihrem Wohnzimmer eingeschlossen. Das ist keine Bewältigungsstrategie für diese Welt. Vor allem, wir sind gesendet in diese Welt hinein als Christen. Wir können nicht einfach hier die Türen schließen und sagen, ja, wir warten jetzt halt noch ein bisschen ab, bis Jesus wiederkommt. Sondern wir sind gesandt, in diese Welt Licht zu sein, in diese Welt hineinzugeben. Also müssen wir uns überlegen, wo finden wir Hoffnung und wo können wir Hoffnung hineinstrahlen in eine Gesellschaft, die gerade mit so vielen Krisen hier einfach in Berührung ist. Wo sind wir Menschen, die wieder zu Handelnden werden, die raus aus einer Lähmung kommen, was Krise mit uns machen kann, die reinkommen dahin, dass wir Menschen sind, die ja was weiterzugeben haben und was zu erzählen haben. Das ist unser zweiter Herzschlag, dass wir als Gemeinde ein Ort der Hoffnung sein wollen. Dass wir ein Ort sein wollen, die Hoffnung ausstrahlt und nicht bloß hier innen drin Hoffnung gibt, sondern die Hoffnung ausstrahlt in unsere Gesellschaft rein. Darüber wollen wir heute reden, was die Bibel uns dazu erzählt und wie uns die Bibel dazu an die Hand nimmt, wo vielleicht diese Quelle von Hoffnung sein könnte. Ich möchte mit euch 1. Petrus 3, Vers 13 bis 15 lesen. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt. Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch auch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man von euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Diese Stelle in 1. Petrus spricht zu Christen, die gerade unter Leid und Verfolgung leiden, denen es nicht gut geht, deren äußere Umstände mies sind. Die sind auch in so einer nicht nur wirtschaftlichen Rezession drin. Denen geht es einfach nicht gut. Und in diese Situation spricht dieser 1. Petrus hinein. Und er sagt ihnen ein paar Dinge, die ihnen helfen können, in diesem die Hoffnung nicht zu verlieren, in dem auch den Auftrag Gottes für sich nicht zu verlieren. Und es fängt an mit diesem ersten Vers 13, leidenschaftlich sich für das Gute einzusetzen. Und ich glaube zutiefst, und das lernen wir auch aus der Psychologie, der Umgang mit Krisen ist nicht derjenige, sich zurückzuziehen, sich lähmen zu lassen, sondern ein gesunder Umgang, wie du mit deiner Seele mit Krisen umgehst, ist, dass du im Kleinen zum Handelnden wirst. Dass du diese Lähmung überwindest, die Krise machen will, wenn alles so groß ist und du dich so ohnmächtig fühlst gegen eine Pandemie, gegen all das Schlimme, was passiert, du so ohnmächtig bist gegen eine Klimakrise, die kommt, so ohnmächtig gegen eine politische Meinungsbildung, die sich gerade in unserem Land auf so einer populistischen Ebene befindet. All das, wenn du da dem dich so ohnmächtig fühlst, sagt ein Psychologe dir, fang an, im Kleinen zu handeln. Fang an, kleine Schritte zu gehen, wo du was verändern kannst. Manche Leute von uns engagieren sich in der Politik. Manche Leute engagieren sich zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Manche engagieren sich für andere Menschen und gucken, dass da, wo Menschen mit Not und Sorgen sind, dass sich für die einsetzen. Und das ist eine Empfehlung, die Psychologen uns geben. Aber was auch dieser Bibeltext uns sagt. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Dieses Böse kann abgewendet werden. Ich habe diesen Text vor 2 Wochen im Gebetsabend vorgelesen und die Ursula Schulz, ich darf sie, glaube ich, hoffentlich zitieren, auch wenn sie heute nicht da ist, die hat gemeint, das ist ja sowas wie eine Immuntherapie gegen das Böse. Und es stimmt. Wir können das Böse überwinden, indem wir uns leidenschaftlich für das Gute einsetzen. Wir können es überwinden, indem wir gucken, wo werden wir zu Handelnden, zu Menschen, die das Gute wieder vorantreiben. Und auch wenn es nur ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, aber wir kämpfen für das Gute. Wir setzen uns für Menschen ein, die in Not sind. Wir setzen uns für Menschen ein, die depressiv sind, die unter diesen Krisen leiden. Wir sind diejenigen, die ein bisschen Hoffnung reintragen können. Und im Handeln wird auch unsere Seele gesund. Auch im Handeln hilft es unserer Seele, einen anderen Blick auf die Nöte und die Sorgen zu haben, weil wir plötzlich nicht nur die Ohnmächtigen sind, die all das über sich hineinbrechen sehen, sondern wo wir plötzlich zu Menschen werden, die in ganz kleinen Schritten vielleicht doch wieder was verändern. Du kannst vielleicht nicht allein die Klimakrise lösen. Du kannst vielleicht nicht allein dafür sorgen, dass keine extremen Parteien gewählt werden. Aber du kannst im Kleinen was tun. Du kannst dich einsetzen für das Gute und eine Leidenschaft da drin entwickeln, zu gucken, was hat Gott in dein Leben reingelegt, was du Gutes tun kannst. Wir haben jetzt diese Hauskreisserie, wo wir genau darüber reden. Was ist dein Auftrag für diese Gesellschaft? Was ist dein Punkt, wo du Leidenschaft entwickeln kannst, damit du diese Gemeinde zu einem besseren und guteren Ort machst? Wo kannst du für das Gute leidenschaftlich kämpfen? Und wenn du diesen Punkt noch nicht entdeckt hast, dann lade ich dich ein. Und wenn du da weiter auch forschen willst, dann lass dich mit reinnehmen in dieses Hauskreisthema. Such dir eine Kleingruppe. Fang an, drum zu kämpfen, dass du eine Leidenschaft wieder entwickelst in dir. Da, wo Dinge dich lähmen wollen, da, wo die Umstände dich zu ohnmächtigen Menschen machen wollen, kämpf wieder um deine Leidenschaft. Kämpf wieder drum, dass es da was gibt, wo du dich gern dafür einsetzt, wo du sagst, ja, das ist mein Beitrag für das Gute. Und wo ich gegen das Böse in dieser Welt ankämpfe. Ich möchte euch die zweite Stelle, die mich da berührt hat, aus diesem Text vorlesen. Die zweite Stelle ist die Hoffnung, die uns erfüllt, von der wir erfüllt sind. Man könnte ja da verschiedene Formulierungen benutzen. Von der Hoffnung, die ihr in Gott habt, die Gott euch geschenkt hat, die ihr bei Gott euch abholen könnt oder so. Aber hier steht was anderes in dem Text. Er sagt, es ist nicht dieser Punkt, dass es bei Gott Hoffnung gibt, sondern wir sind erfüllt von Hoffnung. Wir sind erfüllt von Kopf bis Fuß mit Hoffnung. Da ist was in dir, was wir ab und zu mal wieder entdecken müssen, wenn wir auf diese ganzen Umstände gucken. Und nochmal der Kontext, der 1. Petrus 3, der spricht zu Christen in Verfolgung. Der spricht zu Christen, die gerade richtig unter Leid klagen, die richtig Probleme haben, die verfolgt werden. Damals war so der Moment, wo die Christen sich von der jüdischen Gemeinde abgespalten haben. Und die Juden waren gegen sie, die Nichtgläubigen waren gegen sie. Die waren richtig eine kleine Minderheit, die von allen Seiten Druck abbekommen haben. Und da ging es nicht bloß um, ich wurde mal beleidigt, sondern da ging es um Steinigung. Da ging es um körperliche Probleme. Die Römer haben damals angefangen, die Christen zu töten. In diesem Kontext spricht der rein und sagt, hey, aber ihr seid doch diejenigen, die von Hoffnung erfüllt seid. Und diese Hoffnung scheint 0,0 mit den Umständen damals zu tun zu haben. Und diese Hoffnung, die wir heute haben dürfen, hat auch nichts mit unseren Umständen zu tun. Sie ist nicht abhängig davon, was deine politische Meinung ist und wie dein Umgang mit Corona war oder was auch immer. Diese Hoffnung ist erfüllt in dir oder die erfüllt dich, weil du mit Jesus unterwegs bist. Weil er in deinem Leben ist, weil er dich erlöst hat, weil er hineingesprochen hat, bist du erfüllt von der Hoffnung. Und ich glaube, dass wir uns das ab und zu als Christen bewusst machen müssen, was wir haben, was für einen Schatz wir in Jesus haben. Und nicht bloß er ist es, sondern er hat uns erfüllt. Es ist in dir. Es lebt in dir. Du bist der Tempel seiner Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit ist auch eine große Hoffnung, eine große Zuversicht für all diese Nöte und für all die Sorgen dieser Welt da. In der Nähe und Gegenwart seiner Herrlichkeit lassen wir uns von seinem Mut, seiner Kraft und seinem Glanz anstrahlen, habe ich letzte Woche in der Predigt gesagt. Und wir finden in dieser Gegenwart, in dieser Herrlichkeit, finden wir Hoffnung. Und wenn du merkst, du hast einen Mangel an Hoffnung, dann lass uns zurück zu Jesus. Lass uns in diese Herrlichkeit gehen. Wir haben letzte Woche die Bibelstelle gehabt, dass wir ein Spiegel seiner Herrlichkeit sind, dass er uns anstrahlt und wir zurückstrahlen in die Welt hinein. Wenn du merkst, du hast zu wenig Hoffnung, dann begeb dich in diese Herrlichkeit, in diese Gegenwart Gottes und lass dich neu mit Hoffnung anstrahlen. Wir als Christen haben alle Möglichkeiten, Hoffnung zu kriegen. Und wir dürfen das immer wieder auch glauben. Wir sind, seit wir mit Jesus zusammen sind, sind wir erfüllt von seiner Hoffnung. Auch wenn sich die Situation vielleicht gerade nicht so anfühlt. Auch wenn Sorgen und Nöte um uns sind, wenn Krankheit und Leid da ist. Aber da ist Hoffnung in dir. Und da spricht Hoffnung aus dir heraus. Und ein letzter Punkt in diesen Versen ist, dass wir seit jeder Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung. Hoffnung ist nichts, was du privat in deinem Leben haben darfst. Hoffnung ist nichts, was du für dich bunkern darfst. Sagst, ja, schön, dass es in mir ist. Ich bin von Kopf bis Fuß erfüllt mit Hoffnung, aber ich behalte schön für mich. So funktioniert dieses Ding nicht mit Gott. So funktioniert es auch nicht mit all dem, was wir haben. So funktioniert das Evangelium nicht. Das darf ich nicht für mich bunkern. Das funktioniert auch nicht mit seiner Gnade, mit seiner Gegenwart, dass ich sage, das ist nur für mich und für mich ganz allein. Christsein ist kein Einzelkämpferding, sondern Christsein ist immer, Gott hat was in dich reingelegt und mit diesem, was er in dich reingelegt hat, hat er dich gleichzeitig auch berufen, diese Wahrheit, das, was du erkannt hast, das, was du geschenkt bekommen hast, das mit deiner Umwelt zu teilen. Du bist berufen dazu, dass du jederzeit Rechenschaft ablegen kannst über die Hoffnung. Und ich möchte dich einfach fragen, wann hast du das letzte Mal ein Gespräch gehabt, wo Leute dich angesprochen haben, warum du dich so freuen kannst in der jetzigen Situation? Wo hast du das letzte Mal so ein Gespräch gehabt, wo Menschen dich auf die Zuversicht, die du ausstrahlst, angesprochen haben? Auf die Hoffnung, die du hast, angesprochen haben? Bei mir ist das schon ein bisschen her. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, aber es passiert nicht ganz so häufig. Und ich habe im Nachdenken über diesen Text gemerkt, ich will mehr bereit sein, Rechenschaft abzulegen. Ich will mehr davon erzählen, den Menschen in meinem Umfeld, warum es Hoffnung gibt. Warum nicht alles schlecht ist. Peter hat es bei der Anfangsmoderation ja gesagt, wir Deutschen sind da ganz groß drin, im Motzen, im Schlechtreden, im alles ist schlimm. Hey, vielleicht können wir als Christen uns da ein bisschen von unserem Deutschsein abkoppeln und lernen, ein bisschen positiver zu werden. Und wenn es nur darüber ist, welche Hoffnung Jesus in dein Leben reingetragen hat. Hey, diese Welt da draußen braucht Hoffnung. Nicht nur wir als Gemeinde sind in der Krise der Hoffnung. Diese Welt ist in der Krise der Hoffnung. Und die brauchen das. Und ich glaube, dass es einer der Punkte ist, wenn du erzählen kannst, warum da draußen nicht alles schlecht ist. Und warum es Hoffnung gibt, die das über Umstände, über Situationen steht, über Nöten und Sorgen steht. Ich glaube, dass das ein Evangelium ist, was diese Menschen um uns herum gerade hören müssen. Und was uns besonders macht im Miteinander, in diesem als Gemeinschaft das auch leben. Ich glaube, dass wir herausgefordert sind, als komplette Gemeinde, da wieder neu uns gern mit reinzugeben. Zu sagen, hey, wo passiert das auch hier im Miteinander? Wo passiert das da draußen im Kaffee nach dem Gottesdienst? Dass wir uns gegenseitig Hoffnung machen. Dass wir uns gegenseitig Gutes zusprechen. Hey, wo bist du jemand, der das ausstrahlt aus seinem Leben? Wenn du vom Typ her eher der Typ, ich sehe alles negativ und leicht pessimistisch, dann fällt dir das nicht so leicht, wie wenn du vom Charakter her das total schon kannst. Aber es ist lernbar. Es ist eine Möglichkeit, was du hinkriegst und was ich hinkrieg. Ich möchte dich einladen, dass wir als Gemeinde dazu uns das dieses Jahr auf die Fahnen schreiben, zu sagen, hey, wir wollen ein Ort voller Hoffnung sein. Und wir wünschen uns, dass Menschen das von außen spüren, dass in dieser Gemeinschaft was anders ist als da draußen. Dass wir nicht diejenigen sind, die immer nur das Schlechte an die Wand malen, sondern dass wir ein Punkt sind, wo man trotz schlechter Umstände und trotz Leid und trotz, dass wir es nicht verleugnen, dass es da draußen auch Härten gibt und Sorgen gibt und Nöte gibt und auch innerhalb dieser Gemeinschaft, dass Sorgen und Nöte und Streit gibt. Das verleugnen wir gar nicht. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Zuversicht und es gibt eine Quelle von Freude, die wir immer wieder anzapfen dürfen. Wir wollen das ganz praktisch machen. Und ich habe mir überlegt, was könnten so praktische Tipps sein, wie kann man sowas umsetzen? Und ich glaube, die eine Grundlage, dass eine Gemeinschaft sowas nach außen ausstrahlt, ist die Einheit. Ich glaube, dass wir immer wieder herausgefordert sind und dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten zunimmt, über eine Bundestagswahl, über eine politische Meinungsbildung, dass wir immer noch es schaffen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Dass wir immer noch schaffen, dass wir nicht alle so angespannt sind in den Emotionen, dass ein kleiner Tropfen reicht und alles explodiert und alles geht hoch. Ich kriege gerade mit an verschiedenen Stellen, was für Themen es in Gemeinden gibt, über was sich alles trefflich gestritten werden kann. Und ich merke immer wieder, es ist nicht der Streitpunkt, oft nicht, sondern es ist, dass Menschen einfach eine viel, viel kürzere Zündschnur haben. Weil sie selber unter diesem Druck stehen, selber unter diesem Leid stehen und selber wenig Hoffnung in ihrem Leben haben. Und ich merke das ja auch bei mir, wenn ich gut drauf bin, wenn ich entspannt bin, dann können Dinge passieren und ich denke mir, ja, na gut, kriegen wir hin, wir klären das miteinander, ich entschuldige mich, du entschuldigst dich und dann läuft das wieder. Aber hey, wenn ich selber so kurz davor bin zu explodieren und dann kommt noch jemand in die Ecke, dann kann das Ganze in die Luft gehen. Und ich glaube, wir können wirklich drum kämpfen, dass jeder von uns hier was dazu beiträgt, um die Einheit zu wahren. Zu sagen, hey, wo kann ich jemand sein, der anderen Menschen vergibt? Wo kann ich derjenige sein, der Dinge auch in eine Klärung bringt? Der sagt, hey, das hat mich verletzt. Können wir uns da wieder vergeben? Können wir das irgendwie miteinander klarkriegen? Der nicht Dinge unversöhnt über Jahre hinweg hier vor sich hin modern lässt, sondern der Dinge auch eine Klarheit bringt und sagt, komm, lass uns das ansprechen miteinander. Zweiter Punkt, was ich merke, ist, dass diese Haltung von Hoffnung bei mir ganz arg verknüpft ist mit meinem Gebetsleben. Ich merke ganz arg, dass sich bei mir Nöte und Sorgen aufbauen, dass Themen in mir hochkommen, dass ich Dinge mitkriege durch meinen Alltag. Und wenn ich das nicht zu Gott bringe, wenn ich damit nicht ans Kreuz gehe und sage, Herr, ich lade meine Sorgen, meine Nöte, all das, was ich so mit mir schleppe, ich lade es wieder bei dir ab. Dann stapelt es sich so auf meinem Rücken. Und ich möchte euch einladen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die ihre Sorgen, die ihre Nöte bei Gott ablädt und da auch wieder Freiheit erlebt. Und sie nicht wieder vom Gebet mitnimmt und mitschleppt, sondern sie wirklich dort lässt am Kreuz. Mir tun diese Dienstagabende richtig gut. Wir haben mehrere Möglichkeiten, Dienstag, Donnerstag, sonntags vor dem Gottesdienst. Kommt doch in Gemeinschaft zum Beten. Ich möchte euch einladen, dass das zu was wird, wo wir Seelenhygiene miteinander betreiben, wo wir Dinge und Sorgen und Nöte bei Gott abladen, wo wir merken, da werden wir neu frei, weil wir es im Gebet bei ihm lassen können und weil wir es eintauschen gegen Freude, gegen Hoffnung, gegen Zuversicht im Gebet. Ein dritter Punkt, oder ich habe eine Sache vergessen. Wir hatten bei der Gemeindeleitungsklausur auch einen prophetischen Eindruck, wo wir so das Gefühl hatten für dieses Jahr, wir werden nur die Dinge empfangen, für die wir auch vorher gebeten haben. Und auch da, wenn ihr merkt, ihr seid an Punkten, wo ihr nicht weiter wisst, wo ihr euch ohnmächtig fühlt, hey, auch das ist eine Einladung ins Gebet. Auch das ist eine Einladung, zu Gott zu kommen, zu sagen, ja, wir bringen das Gott. Wir legen es ihm hin und wir bitten darum, dass er uns beschenkt. Dritter Praxispunkt, Gemeinschaft suchen. Ich merke einfach, dass unser Zeitgeist in die Richtung geht, dass jeder seine eigene Meinung bildet, dass es vieles, vieles individueller wird, dass jeder auch sagt, ich bin der Richtige und ich weiß alles besser als die anderen. Und ich glaube, wir müssen dem einen Gegentrend entgegensetzen. Ich glaube, wir müssen ganz bewusst uns wieder neu in Gemeinschaft reinbegeben. Und wir haben überhaupt keine Zeit dafür. Ich habe mit Hans und Hanna geredet, die haben die letzten 1,5 Wochen so eine Runde durch die Gemeinde gemacht und haben 20, 30 Leute eingeladen und gesagt, hey, wie wär's, wenn du jetzt für 8, 9 Wochen deine Wohnzimmertür öffnest und Menschen einlädst, in Gemeinschaft zu dir, um so einen Projekthauskreis zu machen. Und was sie erzählt haben, war, dass sie ungefähr 30 verschiedene Absagen gehört haben. Ein paar Leute überlegen sich, ein paar sind am Nachdenken, aber wir haben eigentlich keine Zeit für Gemeinschaft. Aber ich glaube, wir müssen uns neu bewusst machen, wie weit wir es brauchen für unsere Seele. Wie weit wir es auch brauchen für unser Christsein. Hey, es funktioniert nicht allein. Du kannst nicht nur allein du und dein Gott und deine Bibel leben. Du kannst nicht nur dich von Podcasts und irgendwelchen Online-Predigten ernähren. Du brauchst das Miteinander als Christ. Du brauchst in dieser Zeit auch, dass du deine Sorgen und Nöte teilen kannst, dass andere für dich beten, wenn es dir schlecht geht. Du brauchst dieses Verknüpftsein in Gemeinschaft. Ich brauch's und du brauch's. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder suchen. Weil, wie gesagt, unser Trend geht dagegen. Unser Trend geht zum Individualismus. Unser Trend geht zu, ich brauche Zeit für mich und meine Me-Time. Aber hey, wenn wir ehrlich sind zu unserer Seele, merken wir brauchen's. Wir brauchen Menschen um uns rum. Wir brauchen diesen Austausch. Wir brauchen diesen Kontakt. Wir brauchen dieses Miteinander. Und wenn es irgendwie möglich machst, dann melde dich nachher beim Hans, guck an das schwarze Brett, entweder biet selber eine Gruppe an oder schließ dich einer bestehenden Gruppe an. Probier's mal aus. Da schnell mit dem Projekthauskreis, das ist eine super Möglichkeit, das mal für 8 Wochen nur zu testen und zu sagen, hey, wie fühlt sich's denn an? Wo bin ich da unterwegs? Aber mach's nicht allein. Überall da, wo ich mich in die Isolation begebe, überall da, wo ich mich abgrenze von anderen, wo ich Menschen nicht mehr an mich ranlasse, merke ich, da geht es mir über kurz und lang schlechter. Das ist meine Erfahrung. Wenn du eine andere Erfahrung machst, dann würde ich dich bitten, dass du mir das mal erzählst, wie das funktioniert, aber ich krieg's nicht hin. Ich merke immer wieder, Christsein ist kein Einzelkämpferjob. Ich krieg's nicht alleine hin. Ich krieg's nicht alleine gerafft. Ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche das Miteinander. Ein vierter Punkt, der mit dem fünften Punkt ganz nah zusammenhängt. Ich glaube, man kann sich ganz bewusst entscheiden, und das habe ich vorher schon gesagt, jemand zu sein, der andere Menschen ermutigt. Du kannst jemand sein, der heute beim Kaffee durchgeht und den Leuten sagt, du übrigens, also deine Schuhe sehen blöd aus oder die Hose hättest auch mal besser nochmal gewaschen, bevor du hier erschienen wärst. So, oder so kannst du durchs Leben gehen. Aber es macht keinen Spaß. Glaub mir, macht keinen Spaß. Weder für dich noch für andere. Wie wär's, wenn du da ein bisschen dir ganz bewusst einen Plan machst, zu sagen, hey, wen kann ich heute ermutigen? Wem kann ich heute ein Lächeln schenken? Wem kann ich meinen Arm nehmen? Wem kann ich mal sagen, was ich an ihm toll finde? Wem kann ich mal was mitgeben, wo ich denke, hey, den mag ich. Oder das macht er richtig gut. Und ehrlicherweise, gibt's Menschen in meinem Leben, da fällt mir das brutal schwer. Da muss ich richtig drum kämpfen, dass ich irgendwas finde in meinem Schubladendenken über diese Person. Aber hey, fang doch an, drum zu kämpfen. Fang doch an, drum zu kämpfen, dass du jemand wirst, der diesen Ort ein bisschen mehr zu einem Ort der Hoffnung macht. Durch deine Persönlichkeit, durch deine Art und Weise. Und jeder von uns hat eine andere Sprache der Liebe. Vielleicht bist du jemand, der kleine Geschenke bastelt und das jemand schenkt. Vielleicht schreibst du mal jemanden einen Brief oder eine Nachricht. Vielleicht bist du jemand, der mal jemand zum Essen einlädt. Ganz egal, was für eine Sprache du hast, was du gut kannst, aber mach's. Sei jemand, der diesen Ort mitprägt, durch deine Persönlichkeit, durch deine Art und Weise, aber mach's positiv. Okay? Und keiner hat eine Ausrede zu sagen, ich bin halt ein Bruttler, deshalb kann ich's nicht. Das gilt nicht. Okay? Du bist erfüllt von Hoffnung, denk dran. Und diese Hoffnung darf ab und zu auch mal raus in einem Lächeln. Okay? Und der letzte Punkt, mach's praktisch. Lass es nicht bei Taten, also lass es nicht bei Worten bleiben, lass es nicht bei einer inneren Entscheidung bleiben, sondern mach's praktisch. Wir haben das letztes Jahr gemerkt, was es bedeutet, wenn Menschen sich die Gummistiefel anziehen und in verschlammte Keller stehen und da 5 Tage mithelfen, da auszuräumen. Wir haben es gemerkt an so vielen Stellen, wo Menschen bei uns in Not waren und dann waren Menschen da und haben gekocht, haben sich gesorgt, waren für sie da und anwesend, als andere Menschen gerade nicht das konnten. Hey, mach's praktisch. Geh mit offenen Augen durch diese Welt und nimm dir ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, wie geht's deinem Gegenüber gerade. Ich weiß, wir sind alle total busy und total in unserem Ding drin und alle haben so viel zu tun, aber so ab und zu mal über meinen egoistischen Tellerrand zu gucken, wie geht's denn meinem Gegenüber, das ist so hilfreich und so gut. Und ohne das werden wir nicht ein Ort der Hoffnung. Ohne das, dass ich auch mal ganz praktisch meinem Nachbar helf, irgendwas zu machen, mal ganz praktisch mit anpack, ganz praktisch dem einen Kuchen vorbeibringe oder ihn zum Essen einlade. Das sind manchmal diese praktischen Dinge, die bei all dem, wo wir uns gute Worte geben können, die manchmal eine größere Auswirkung haben auf das Leben von Menschen. Hey, wenn mal hier jemand eine Fahrt zum Arzt braucht, wenn mal jemand merkt, da braucht es ein Essen für kranke Menschen unter uns, ich merke, wie das hier funktioniert in der Skala. Und ich kriege das oft mit, dass bis ich es organisiert habe, Menschen schon eingesprungen sind und es schon getan haben. Und ich finde es was total Schönes. Und ich glaube, das ist was, was rausstrahlen darf aus dieser Gemeinde und was rausstrahlen darf auch hier in diese Welt hinein, dass es ein anderes Miteinander gibt. Über unsere verschiedenen Charaktere, unsere verschiedenen Einstellungen, unsere politischen Meinungen hinweg schaffen wir es, eine Mitte zu finden, die Jesus ist. Und diese Mitte erhalten wir, um die kämpfen wir, um diese Mitte sind wir auch bereit, vieles aufzugeben und zu sagen, hey, Jesus im Mittelpunkt, das ist unsere Wertes oder unser wertvollstes Gut und das behalten wir und das schaffen wir darüber auch Streit hinwegzukommen. Wir schaffen es auch, uns gegenseitig wieder zu versöhnen und wir schaffen es, Hoffnung auszustrahlen in diese Welt hinein. Ich möchte euch am Ende noch 2, 3 prophetische Eindrücke von den Fasten- und Gebetstagen, die wir Anfang Januar hatten, vorlesen. Einfach weil es Themen sind, die genau das bestätigen, was wir da als Gemeindeleitung von Gott gehört haben. Einer der Eindrücke war, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Mit dieser Zuversicht dürfen wir in das und durch das Jahr 2025 gehen. Jemand hat als Schwerpunkt gesehen, Gemeinschaft und gegenseitige Stärkung. Die Skala soll ein Ort sein, von dem Licht, Wärme und Liebe in die Stadt fließt, war ein 3. Eindruck. Und ein 4., die Skala soll ein Ort der Hoffnung sein, an dem Menschen hoffnungsvoll werden. Wir haben unsere Jahreslosung, dass wir das Prophetische nicht verachten wollen, dass wir es wichtig nehmen wollen. Und wir wünschen uns, dass diese prophetischen Worte was sind, was uns leitet, was uns führt, was uns immer wieder auch Richtung gibt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mit uns zusammen zu Menschen werdet, ja, die helfen, dass diese prophetischen Worte auch in Erfüllung gehen. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch überlegt, wo könnt ihr praktisch dazu beitragen, Hoffnungsträger zu werden in diese Gemeinde hinein? Wo könnt ihr da ein Teil davon sein? Und wenn ihr da einen Part findet, dann fangt an, das praktisch zu machen. Fangt an, das umzusetzen. Und wenn es dieser Punkt ist, zu sagen, ich schaff's jeden Sonntag, eine Person zu ermutigen und dem Mut zu machen und dem was Gutes zu sagen, dann fangt damit an. Und wenn ihr eher die Praxisleute seid, dann überlegt ihr euch, wo könnt ihr das praktisch anfangen? Wo könnt ihr jemand beschenken, sodass der neue Hoffnung bekommt?